Wenn wir wählen gehen, dann haben wir zwei Stimmen. Warum eigentlich? Was sind Überhang- oder Ausgleichsmandate und warum gab es davon nach den letzten Wahlen immer mehr? Wir sprechen heute unter anderem darüber, wie in Deutschland gewählt wird und wie es von den Stimmen zu den Sitzen im Bundestag kommt. Hier in Drittstimme, dem Podcast zum politischen System Deutschlands.
Traditionellerweise erhalten die großen Parteien mehr Direktmandate, als sie über die Zweitstimmen verdient hätten. Und diese Extrastühle, das sind dann die Überhangmandate. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir in Zeiten leben, in denen Krisen eine Rolle spielen.
Und damit herzlich willkommen. Unser Thema in dieser Folge heißt Wahlen und Wahlrecht und wir sprechen auch darüber, warum das so wichtig ist für die Größe des Bundestags. Wir steigen aber erstmal mit den Basics ein. Wenn man wählen geht bei einer Bundestagswahl, darf man auf dem Wahlzettel zwei Kreuze machen, soweit wissen das noch viele. Aber was für zwei Kreuze mache ich da eigentlich genau, Miriam?
Ja genau, also wir haben zweimal die Möglichkeit, ein Kreuz zu setzen, einmal mit der Erststimme und einmal mit der Zweitstimme. Die Erststimme, da wählt man einen Direktkandidaten oder eine Direktkandidatin eines Wahlkreises und mit der Zweitstimme wähle ich oder man eine Partei. Der Fachausdruck dafür ist das personalisierte Verhältniswahlrecht. Herr Marschall, warum heißt es denn personalisiert und um welches Verhältnis geht es hier?
Ja, zum einen, weil ich Personen wählen kann, also eine Person, die dann meinen Wahlkreis vertritt. Und auf die Frage, wer meinen Wahlkreis vertritt, kann ich also direkt Einfluss nehmen. Und zum anderen, weil das Verhältnis der Zweitstimmen, nämlich zwischen den Parteien, dann eine Rolle spielt. Und tatsächlich ist es so, und das sieht man ja schon, dass es ein Adjektiv ist, das andere ein Substantiv. Wir haben ein Verhältniswahlrecht, das eine personalisierte Komponente hat. Aber letzten Endes haben wir hier grundlegend erst einmal ein System, in dem es darum geht, das Verhältnis der Stimmen zueinander zu übertragen in ein Verhältnis der Parteien im Parlament. Das heißt, wenn eine Partei mehr Stimmen bekommen hat als Zweitstimmen, dann soll sie auch mehr Sitze bekommen im Parlament. Man kann das so ein bisschen vielleicht erklären mit Stühlen und Personen, die auf Stühlen sitzen. Über das Verhältniswahlrecht, über die Zweitstimmen, wird bestimmt, wie viele Stühle eine Partei bekommen kann. Und dann wird über die Erststimme bestimmt, wer auf diesen Stühlen Platz nehmen kann, zumindest auf einen Teil dieser Stühle.
Das heißt, ich halte es nochmal kurz fest, es werden DirektkandidatInnen gewählt, aber es bleibt auch das Verhältnis der Stimmen der Parteien untereinander gewahrt.
Und wenn wir weiter auf die Wahl schauen, also zwei Stimmen pro Wahlberechtigte, aber im Bundestag gibt es 598 Sitze. Wie kommt es denn jetzt von den Stimmen zu den Sitzen? Also wie wird das berechnet?
Diese 598 Sitze, die werden verteilt an die Parteien über die Zweitstimme. Das sind diese Stühle, von denen ich eben gesprochen habe. Jetzt kann es aber sein, dass eine Partei in einem Bundesland weniger Stühle bekommt, als sie Personen direkt gewählt bekommen hat. Und das würde bedeuten, dass diese Personen dann aber trotzdem im Parlament vertreten sein dürfen. Sie dürfen ins Parlament kommen und dafür muss es extra Stühle geben. Und diese extra Stühle, das sind dann die Überhangmandate.
Ich würde das Ganze gerne nochmal vertiefen. Also vorgesehen sind, wie gesagt, 598 Abgeordnete. Diese Zahl wird mittlerweile aber deutlich überschritten. Nach der Bundestagswahl 2017 waren es beispielsweise 709 Abgeordnete. Grund dafür sind die von Ihnen gerade erwähnten Überhangmandate. Welche Parteien bekommen denn besonders viele Überhangmandate?
Also traditionellerweise erhalten die großen Parteien, CDU, CSU und SPD, mehr Direktmandate, als sie über die Zweitstimmen verdient hätten. Das hängt damit zusammen, dass sie doch relativ stark und gut verankert sind in den einzelnen Wahlkreisen. Dort ist es auch nicht nötig, dass man unbedingt 40% oder 50% der Stimmen bekommt. Da reichen manchmal auch so um die 25% der Stimmen, um das Direktmandat zu erhalten. Gleichzeitig verlieren die großen Parteien aber im Zweitstimmenanteil. Und das führt dazu, dass sie weniger Stühle erhalten, aber die Zahl ihrer Direktmandate erhalten bleibt. Und dadurch entstehen ja die Überhangmandate und immer mehr Überhangmandate. Und es sind ja nicht nur die Überhangmandate, die das Parlament größer machen. Die anderen Parteien erhalten Ausgleichsmandate dafür, damit man das Verhältnis der Parteien über die Zweitstimmen noch stabil hält. Und diese Ausgleichsmandate erhalten komischerweise nicht nur die Parteien, die keine Überhangmandate bekommen haben, sondern auch Parteien, die Übergangsmandate erhalten haben, weil das Parlament immer größer wird und dann immer wieder neu verteilt wird bis zu einem gewissen Punkt, so dass das Verhältnis zwischen den Zweitstimmen wiederhergestellt wird in der Darstellung der Größe der Fraktion des Bundestages.
Also zusammengefasst, die Zweitstimmenergebnisse von CDU, CSU und SPD sinken, gleichzeitig holen die Parteien immer noch die meisten Direktmandate. Jetzt zeichnet sich bei dieser Entwicklung eine Trendumkehr ja nicht ab erstmal. Gibt es denn konkrete Reformvorschläge für das Wahlrecht, damit der Bundestag sich nicht weiter aufbläht? Denn es ist ja eigentlich Konsens unter allen Parteien, dass man das nicht möchte, dass der Bundestag immer größer wird.
Ja, tatsächlich ist es so, dass die Parteien übereingekommen sind, dass es so nicht weitergehen kann. Man sieht das Problem, aber es ist relativ schwer, da eine Lösung zu finden, denn alle Lösungsvorschläge, die auf dem Tisch liegen, würden die eine oder die andere Partei bevorzugen oder benachteiligen. Und deswegen gibt es nicht den goldenen Weg, es gibt nicht die eine Lösung, die für die Parteien gleichermaßen gut oder akzeptabel wäre. Und das macht die Sache so schwierig. Nach langen Diskussionen hat man es geschafft, im Herbst 2020 eine Wahlrechtsreform auf den Weg zu bringen. Diese Wahlrechtsreform ist allerdings nur kleinteilig. Was geändert wurde, ist, dass man jetzt zukünftig 3 Überhangmandate haben kann, die nicht ausgeglichen werden müssen. Und die Überhangmandate sollen dann quer über die Länder mit Listenmandaten verrechnet werden können, was letzten Endes bedeutet, dass es weniger Ausgleichsmandate geben wird.
Sie haben es gerade gesagt, es sind eher kleinere Veränderungen. Umfasst denn der generelle Reformvorschlag noch mehr? Also was wäre eine grundsätzlichere Reform des Wahlrechts?
Letzten Endes muss man dazu übergehen, sich über die Anzahl der Wahlkreise Gedanken zu machen. Und genau das ist ein zweiter Schritt, den diese Reform vorsieht, nämlich eine Verringerung der Anzahl der Wahlkreise bis 2025 auf 280. Und das ist tatsächlich der entscheidende Schlüssel dafür, zu einem kleineren Parlament zu kommen. Denn je weniger Wahlkreise ich habe, desto weniger Übergangmandate können entstehen, weil weniger Direktmandate ja gewählt werden, für die keine Stühle da sind. Und deswegen ist das ein maßgeblicher Schritt, der dann aber erst später erfolgen soll.
Trotzdem wurde diese Reform ja dann auch kritisiert. Was war da der Grund oder was waren die Gründe?
Ein zentraler Kritikpunkt an dem, was verabschiedet wurde, war, dass es faktisch nur ein Reformchen ist, also nur eine kleinteilige Reform, die gar nicht das große Problem angeht, sondern eher eine kosmetische Änderung mit sich bringt. Durch die jetzt verabschiedeten Reformen ist es so, dass man zwar einen vielleicht etwas kleineren Bundestag erhält, aber noch nicht auf die Wunschgröße vielleicht von 598 plus einige wenige kommt. Und von daher ist die Effektivität dieser Reform umstritten. Und dann gibt es auch noch verfassungsrechtliche Diskussionen, ob nicht hier auch weiterhin Probleme bestehen. Diese Probleme drehen sich rund um die Frage des negativen Stimmgewichtes, das bestehen bleibt. Und ja, dass letzten Endes hier eine Reform verabschiedet wurde, die in einigen Hinsichten nicht den Prinzipien mehr entspricht, die das Wahlrecht ausmachen.
Da müssen wir nochmal kurz einhaken. Negatives Stimmgewicht, können Sie das in 2 Sätzen erklären?
Das negative Stimmgewicht entsteht dann, wenn man durch Zugewinne in einem Bundesland an Stimmen in einem anderen Bundesland ein Mandat verliert. Das hängt damit zusammen, dass diese Mandate auch ausgeglichen werden über Bundesländer hinweg, dass es dann halt zu dem Wegfall von Übergangmandaten kommen kann und ähnliches. Relativ kompliziert, aber es ist eine paradoxe Situation. Also ich gewinne Stimmen dazu in einem Bundesland und gleichzeitig verliere ich damit in einem anderen Bundesland durch diese Ausgleichsmechanismen, die es gibt, ein Mandat. Und das ist ein negatives Stimmgewicht, das ist paradox.
Völlig unabhängig vom Wahlrecht grundsätzlich ist es ja erstmal wichtig, dass Bürgerinnen überhaupt wählen gehen, also dass sie von ihrem Recht zu wählen Gebrauch machen. Jetzt haben wir gehört bisher Erststimme, Zweitstimme, Direktmandate, Überhangmandate, Ausgleichsmandate. Also wir haben schon ein recht kompliziertes Wahlsystem und Wahlrecht in Deutschland. Kann das denn auch ein Hindernis sein für die Beteiligung der Bürgerinnen überhaupt an der Politik?
Es ist schon richtig, dass das Wahlsystem bei uns sehr kompliziert ist. Es ist auch nicht transparent, obwohl das Bundesverfassungsgericht immer klar gemacht hat, dass auch die Transparenz ein wichtiges Kriterium für ein Wahlsystem sein muss, dass die BürgerInnen in der Lage sind zu verstehen, wie man wählt, was mit der Stimme passiert, wenn man sie abgegeben hat. Andererseits ist dieses Wahlsystem ja auch über Jahre bekannt und etabliert. Das Erst- und Zweitstimme ist ein gängiges Verfahren, das wir in der Bundesrepublik Deutschland ja schon seit Jahrzehnten haben. Von daher gibt es eine gewisse Vertrautheit mit diesem Wahlsystem. Und ich glaube auch, dass am Ende das Entscheidende weniger ist, welches Wahlsystem man hat, sondern wie die politische Stimmung ist, wie mobilisiert die Menschen durch politische Themen und Probleme sind. Und erst dann wird die Wahlbeteiligung sich verändern, wird sie sich steigern oder wird sie sinken. Das Wahlsystem ist nicht der entscheidende Faktor bei der Wahlbeteiligung.
Das heißt, da spielen eher andere Faktoren eine Rolle. Wie sah es denn allgemein aus mit der Wahlbeteiligung bei den letzten Bundestagswahlen? Gibt's da, kann man da irgendeinen Trend formulieren?
Also generell beobachtet man, dass Mitte der 70er Jahre mal so eine Hochzeit der politischen Partizipation war. Da war die Wahlbeteiligung extrem hoch. Seit den 90er Jahren sieht man den generellen Trend einer Abnahme der Wahlbeteiligung. Aber das stimmt auch für die letzten Jahre wiederum nicht mehr. Denn wir sehen, dass ja in den letzten Jahren die Wahlbeteiligung bei den Landtagswahlen, bei der Europawahl, bei der Bundestagswahl doch wieder höher geworden ist. Ein Tiefpunkt gab es 2009 bei der Bundestagswahl, aber dieser Tiefpunkt ist seitdem nicht mehr aufgeholt worden, sondern es gibt durchaus jetzt die Beobachtung, dass wir in Zeiten sind, in denen Menschen durchaus sich beteiligen wollen, in denen man zur Wahl geht, an denen man sein politisches Recht wahrnimmt. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir in Zeiten leben, in denen Krisen eine Rolle spielen und gespielt haben und dass in Krisenzeiten Menschen einfach politisierter sind, dass sie bereiter sind, sich einzubringen und auch von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.
Also wir beobachten, wie sich die Wahlbeteiligung entwickeln wird für die nächsten Bundestags- und Landtagswahlen. Gerade Krisen und gerade sozusagen die wichtigen großen Themen, die diskutiert werden, spielen da eine Rolle, um die Wählerinnen und Wähler an die Urne zu bringen. Beim Wahlrecht müssen wir sagen, da kann es schon mal ein bisschen komplizierter werden. Wir haben in dieser Folge darüber geredet, wie das genau in Deutschland aussieht und wie es von den Stimmen bei einer Bundestagswahl zu den Sitzen kommt. Außerdem ging es darum, warum der Bundestag nach den letzten Wahlen immer größer geworden ist und wie das in Zukunft verhindert werden könnte. Es gilt natürlich wie immer, schickt uns Feedback zum Podcast bitte an die Mail politik2@phil.hhu.de. Wir bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.